Willkommen im Gottesdienst, das hatte ich schon, aber warum streikt der jetzt, aus welchem Grund auch immer? Ah, der braucht ein bisschen Zeit, der muss auch erst warm laufen. So, Gott ist gut zu mir, das muss ich immer mir wieder sagen und wenn dann so ein Gedanke kommt, es geht nicht, dann muss ich nochmal eben so machen. Ich bin eben einer, der Krisen erprobt ist, der immer nur auf das Negative guckt und sagt, wie will man das verändern. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die ich in der Vorbereitung gelesen habe. Als Pastor muss man ja immer gucken, was man zum Predigtext, was andere schon mal gesagt haben. Und heute geht das ganz gut mit dem Internet. Und ich blätter so durchs Internet durch und dann bekomme ich dieses Plakat von einem Bäcker mit der entsprechenden Geschichte. Da hat ein Bäcker die Idee gehabt, er hängt aus, man kann bei ihm kostenlos ein Brot bekommen. Und dann hat er zu jedem Brot hat er ein neues Testament dabei gelegt, Brot des Lebens. Und dann hat er festgestellt, die lange Schlange war da, jeder hat sich ein Brot abgeholt und nachher hat er in den umliegenden Papierkörben die neuen Testamente gefunden. Dachte ich, das ist typisch für uns, nicht? Also das kenne ich vom, wenn du Handzettel verteilst und so weiter. Die ganzen Straßen sind nachher gepflastert von den Einladungen zu lebendigem Brot und so weiter, ja. Und du fragst, warum habe ich die verteilt? Aber dann dachte ich, ich muss in die Geschichte reingehen, wo die vom Brot des Lebens handelt. Jesus sorgt dafür, dass 5000 Männer satt werden bei einer Großveranstaltung. Ohne Mikro hat er gepredigt. 5000 werden satt. Extreme Situation. Ein junger Mann wird gesegnet, der seine Brote und seine Fische zur Verfügung gestellt hat. Die werden vermehrt. Alles genial. Die Leute sind begeistert. Das war ein Gottesdienst. Da haben wir wirklich was von genommen. Wow, das ist uns durch und durch gegangen. Jesus ist müde nach dem Dienst, schickt seine Jünger weg, die rudern nach Kapernaum, er kommt, geht hinterher und am nächsten Tag, so stelle ich mir das vor, ob der nächste Tag das war, weiß ich jetzt nicht so genau, da ist er in der Synagoge von Kapernaum. Und in dieser Synagoge, ich weiß ja nicht, wie viele Leute ihm jetzt nachgekommen sind, aber wie ich in Kapernaum war und die Synagoge besichtigt habe, die das gewesen sein sollte, also da passen keine 5000 Leute rein. Das war alles ein bisschen überschaubar, aber ich nehme an, sagen wir mal, da waren 200 noch in die Presspackung in der Synagoge, ein Teil draußen vor dem Fenster. Und dann fängt Jesus an zu lehren und so sagt, wer nicht mein Leib isst und von meinem Blut trinkt, der wird nicht in den Himmel kommen. Der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Er teilt also aus, was wir eigentlich beim Abendmahl für absolut selbstverständlich halten, dass wir uns an sein Sterben und an seine Auferstehung erinnern. Und da kriegen die Leute einen ganz dicken Hals, weil sie es nicht verstanden haben, worum es ging. Sie haben nicht verstanden, was Jesus meinte, wie er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Sie wussten, Brot ist absolut ein Grundnahrungsmittel. Wenn wir kein Brot mehr haben, also nur von Tütensuppen leben, ich denke, das ist langweilig. Und wir können sogar bei uns in den Bäckerladen gehen und sagen, ich hätte gern das, das, das. Und dann hast du eine ganze Batterie von Broten da. Und der eine hat lieber das Weiße, der andere lieber mehr mit Körner, der andere das Dinkelbrot und Sonnenblumenkerne oder was auch immer. Du hast eine Auswahl von guten Brotsorten. Und hier spricht Jesus von dem Brot des Lebens, was hier innen reinkommen muss. Und dann plötzlich sortiert sich das. Da waren Leute, die konnten also nicht verstehen, was er meint und sie gehen. Du hast noch gerade 5000 Leute, die wirklich begeistert sind. Und dann gehen alle. Einer nach dem anderen geht. 12 bleiben noch übrig. Jesus hatte doch so wunderbare Dinge gesagt wie, da bin ich noch beim Bäcker wieder. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und zu geben mein Leben. Er hatte gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden stiftet, denn ihr werdet Gottes Kinder heißen und so weiter. Gute Verheißung. Und dann gehen die Leute und nur 12 bleiben übrig. Und das hat mich bewegt, was dann passiert. Und ich glaube, Jesus war innerlich tief bewegt. 5000 hat er satt gemacht und 12 bleiben noch übrig. Und da steht er vor ihnen und fragt sie, ihr 12, sagt mal, wollt ihr auch noch gehen? Was eine Frage. Was eine Frage. Und dann kommt Simon Petrus. Und das möchte ich mit euch gerade den ersten Teil heute ein bisschen mehr betrachten. In diese Situation antwortet Petrus für die anderen 11, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortet ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Er redet aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, der verriet ihn hernach und war einer der 12. Der erste Teil, der interessiert mich. Jesus sagt, Petrus sagt, wohin sollen wir gehen? Diese Frage hat uns ja auch beschäftigt, während wir gebetet haben. Herr, wohin sollen wir gehen? Wir haben teilweise die Brücken hinter uns abgebrochen. In der Verwandtschaft weiß jeder, dass wir fromm sind, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen. Das ist bekannt. Wir haben scheinbar die Brücken hinter uns abgebrochen. Und jetzt sind wir da und sagen, Herr, wo sollen wir hingehen? Und ich dachte, ich will uns ein bisschen helfen, was mich in dem Zusammenhang beschäftigt. Ich stelle nämlich fest, ich sitze gerne. Ich möchte von Jesus mit Jesus unterwegs sein. Mein Autositz. Wenn man sitzt, kann man nicht gehen, ja, ist ganz klar. Aber ich will mal bei diesem einfachen Beispiel bleiben. Ich stelle mir dann so vor, ach Jesus, wenn du am Steuer sitzt, dann wird alles wunderbar. Und dann merke ich, da sagt der Herr Jesus, hey, du musst aufstehen, du sollst fahren und ich sitze auf dem Beifahrersitz. Ich meine, wenn du mit den Kindern, wenn du die in die Scharnweberstraße zurückfährst, dann gibt es eine große Prügelei, wer da vorne sitzen. Und am liebsten würden die am Steuer sitzen. Aber ich stelle bei uns in der christlichen Gesellschaft fest, wir neigen dazu zu sagen, Jesus, fahr du, ich bleibe auf dem Beifahrersitz. Und ich glaube, das ist absolut falsch, weil Jesus möchte, dass wir am Lenkrad sitzen. Aber dann wird das Problem groß. Ich weiß nicht, wir sind ja ein relativ großer Altersdurchschnitt, wo es noch kein Navi gab. Ja? Aber ich erinnere mich dran, wenn meine Frau die Karte neben mir hatte und wir irgendwo hinfahren wollten. Ich muss das, glaube ich, nicht weiter erläutern. Jeder, der mal so in der glücklichen Ehe mit dem Autofahren unterwegs war, der weiß, wenn du nie einen Ehestreit hattest, dann hattest du einen. Dann hattest du einen. So nach dem Motto, dreh die Karte doch mal richtig rum. Du sollst nicht heucheln in der Gemeinde. Ich habe gesehen, wie dein Kopf gewackelt hat. Bei euch kam das nie vor. Versteht ihr? Aber ich sage mir ja manchmal, der Herr Jesus sagt, Paul, du solltest lenken. Und dann sitzt er neben mir und sagt, bitte rechts abbiegen. Ach nee, Jesus, dreh die Karte mal richtig rum. Ich habe einen anderen Plan. Dann merke ich auf einmal, wie es viel bequemer ist, im Beifahrersitz zu sitzen und zu schlafen und auf die Ewigkeit zu warten. Aber Jesus sagt, steig aus, Herr, wohin sollen wir gehen? Geh auf den Fahrersitz, höre ich ihn sagen. Und lass dir sagen, wohin das geht, lass dich navigieren. Ich werde demnächst einfach so aus meiner inneren Intuition heraus die Stimme meines Navis auf Männerstimme umstellen, damit ich weniger Streit mit dem Navi habe. Ist Quatsch. Versteht ihr? Aber ich dachte, der Autositz. Wir sitzen oft auf der falschen Stelle, wenn wir ganz einfach im Gebet immer fragen, Herr, wo soll ich hingehen? Dann sagt nun, als erstes setz dich mal ans Steuer und ich werde dir schon sagen, wo es lang geht. Aber du lenkst, ich vertraue dir. Weil ich glaube, wir werden nur dann geistlich wachsen, wenn wir wirklich die Verantwortung wahrnehmen, die Jesus uns gibt. Nur auf dem Beifahrersitz sitzen und sagen, Herr, lenk du, ist zu wenig. Aber neben dem Autositz, na, ich will noch so sagen, das Navi Jesu, was er mir dann beispielsweise sagt, wo ich dann mit ihm ständig diskutiere, er sagt dann beispielsweise beim Fahren, lieb deine Feinde. Und ich dann, Jesus, hast du die Karte richtig rum? Du kennst meinen Lieblingsfeind nicht. Der hat mich beleidigt. Er sagt, komm, lieb deine Feinde. Dreh die Karte mal richtig rum, Jesus. Bist du dir sicher, wo wir sind? Er sagt, Warnung vor religiöser Show. Bibelstelle habe ich daneben geschrieben, Matthäus 6, Vers 1 bis 8. Oder zum Gebetsleben. Ach, Jesus, willst du nicht lieber lenken? Muss denn alles durchgebetet werden? Muss ich denn die geistlichen, komischen Dinge auch noch selbst jagen? Nimm die Klatsche in die Hand. Und du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut, gegen das Zersorgen, gegen geistliche Hochstapelei. Er sitzt auf meinem Beifahrersitz und sagt mir, hey Paul, ich will dich richtig durch diese Zeit hin navigieren. Herr, wohin sollen wir gehen? Mach die Tür auf, steig aus, geh auf den Fahrersitz und lass dir was von Jesus sagen. Diskutiere nicht so viel mit ihm rum. Das gibt nur Ehestreit. Aber ich habe noch einen weiteren Stuhl gefunden. Mein Richterstuhl. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsstühle, den ich verlassen muss. Ich habe so die interne Diskussion bei mir immer. Kommt der Papst in den Himmel? Habt ihr euch im Hauskreis mal diese Frage gestellt? Kann ich gar nicht glauben. Und Maria? Ich könnte weitergehen und die Frage, wenn du nur als Kind getauft worden bist, nebenbei Ende Februar haben wir hier nochmal eine Taufe, du darfst dich anmelden. Kannst du dann in den Himmel kommen? Ich sage immer salopp, wenn es die Wassermenge ausmacht, dann wäre ich bei der Feuerwehr. Das sind alles wichtige Fragen, die man klärt. Aber ich bin dann auf dem Richterstuhl und dann kommt jemand und sagt, ich halte fest an meiner Kindertaufe und sage, ach, ehrlich, die Hölle ist schon angezündet. Das Feuer brennt schon. Du wirst gegrillt. Aber, und dann fange ich an zu richten. Und ich stelle fest, wenn ich in die Gemeinde gucke, dann muss ich eigentlich das hier in die Hand nehmen, um meine komischen Gedanken, die ich über das eine oder andere Gemeindemitglied habe, einfach grillen. Meine Gedanken, nicht denjenigen, über den ich die Gedanken habe, ja? Und ich habe eine ganz besonders ausgeprägte Gabe vom Herrn Jesus gefunden, die er mir gegeben hat. Ich entdecke, wenn ich 10 Minuten mit jemandem zusammen bin, über geistliche Dinge zu sprechen, sofort seine Macken, wo er eigentlich sich noch verändern müsste. Ich meine, da rede ich nicht mit den Leuten drüber, das ist ja peinlich, dann könnten die auch gehen, sondern dann rede ich heimlich mit anderen drüber, natürlich nur für das Gebetsleben. Ich glaube, wir müssen wieder hinkommen und diese Dinge vom Richterstuhl einfach beiseite legen und zu sehen, was aus dieser Person werden könnte, wenn die ans Steuer kommt und lässt sich von Jesus was sagen und geht weiter. Ich muss aufstehen und gehen. Ich muss diesen Richterstuhl verlassen, sonst geht's nicht weiter. Ich sehe immer nur die Probleme. Und ich denke, das ist so ein Teil von unserer Gesellschaft. Ich mache es mal ein bisschen politisch, obwohl man mir jetzt neulich mal gesagt hat, ich hätte zu viel politisch gepredigt. Ich wusste zwar nicht wo, aber ich habe es wahrscheinlich gemacht. Derzeit haben wir ganz viele Diskussionen über Dieselstickstoffoxid. Und dann stelle ich fest, das geht immer mehr in Richtung Ideologie. da steckt das Wort schon Idiot drin. Ja? Im alten Griechenland, die Leute, die sich in der Politik engagiert hatten, das waren die Idiotes. So hat man sie genannt. Versteht ihr? Und dann stelle ich fest, man hört dem anderen nicht mehr zu. Und niemand ist bisher richtig auf die Idee gekommen, dass in Deutschland mehr Leute an Coca-Cola krank werden und sterben wie an Stickoxiden. Ich wäre dafür, dass wir als erstes mal Coca-Cola verbieten, damit die Gesundheit in Deutschland weiter aufgehalten wird. Ist euch das mal aufgefallen? So kann man natürlich jetzt ideologisch diskutieren und wird damit keine Reinhaltung der Luft erreichen, sondern man setzt sich nur auseinander. Und so ist es in der Gemeinde auch, wenn sich über bestimmte nicht heilswirksame Glaubensdinge ständig gestritten wird, setzt man sich auseinander. Man wird ideologisch unterwegs sein und man verlässt die Liebe. Man muss vom Richterstuhl runterkommen, um hochzuheben. Nämlich wir werden irgendwann vor dem Richterstuhl Gottes stehen und er wird sagen, was richtig und was falsch war. Er ist die Richtschnur. Und wenn ich mit jemandem rede, wo er sich verändern sollte, dann doch nicht, damit ich ihn richte, sondern dass ich ihn emporhebe zu Gottes Güte, dass eine Veränderung stattfindet zum Guten, dass Jesus mehr verherrlicht wird. Ich hatte diese Woche mit Leslie ein längeres Gespräch über meine Heimat und über das Schwabenland. Da ging es um Alkohol und Rauchen. Ist ja auch so ein Standardthema, nicht? Bei uns im Siegerland, in der Gemeinschaftsbewegung, wo ich groß geworden bin, war es ein absolutes No-Go, nur einen Tropfen Alkohol zu trinken. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Ich habe es erlebt, wenn jemand zum Essen in die Gaststätte gekommen ist, am nächsten Sonntag wurde er namentlich von der Kanzel als halb abgefallen namentlich benannt. Ja, so kann das sein. Aber meine Brüder, die waren alle noch im Alten Testament verhaftet. So, wenn die Stunde zu Ende war, dann sind die rausgegangen und dann wurden die Zigarren und die Zigaretten angezündet. Dann brachte man lauter Rauchopfer. Dann bin ich später ins Schwabenland gekommen. Im Schwabenland hat man jederzeit zum Essen sein Schöppchen. Da wird ein Viertelchen getrunken. Auch zwei oder drei. Aber wehe, du gehst dann raus und willst der beste rauchende Christ sein, den es im Schwabenland geht und stehst vor der Tür und hast eine Zigarette in der Hand, dann ist die Hölle schon für dich bereitet. Ich meine, ist ein blödes Beispiel, aber da sind wir ja weit drüber raus, aber wir haben andere Dinge. Es war früher das Kopftuch, es war das Schlagzeug in der Gemeinde, es war die Rocklänge, es war so viele Sachen, wo man drüber reden muss, wo man sich ermutigen muss, in der Heiligung zu leben. Ganz klar, aber Acht geben, dass wir uns darüber nicht trennen. Wir müssen von dem Richterstuhl in dem Moment wegkommen, um den anderen hochzuheben, zu sagen, hey, lass die Zigaretten doch beiseite. Geht doch wesentlich besser da ohne. Ist doch bescheuert. Rauch rein, Rauch raus, wie ein Indianer mal gesagt hat. Weißer Mann ist doof. Versteht ihr? Und die Bibel, ich meine, da ist ja dann eindeutig, die sagt, sauft euch nicht voll. Ihr wisst es. Der Richterstuhl. Ich habe gedacht, ey, das ist so. Aber ich habe noch einen anderen. Es geht immer, Herr, wohin sollen wir gehen? Und wenn ich gehen will, muss ich aufstehen. Wohin sollen wir gehen, Herr Jesus? Dieses Möbelstück, ich wünsche mir das, aber das geht so ab 600 Euro aufwärts. Ja? Und dann denke ich mir immer, ein Barhocker tut das auch für 2,50 Euro auf dem Flohmarkt. Was? Nicht, dass man jetzt gehen Fernsehen, ich sage jetzt nichts, gehen Fernsehen gucken, das habe ich in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht. Ich meine, ich bin so im Fernsehen und dann beurteile ich die Situation dieser Welt. Und sage, ach, es ist Endzeit. Ach, die ist seit Pfingsten, sagt ja Petrus schon. Das sind die letzten Tage. Wenn wir wenigstens die Naherwartung hätten von der Endzeit, die Petrus damals hatte, dass Jesus wiederkommt. Ich habe gestern erzählt in der Gebetsstunde, Ich bin Osloer Straße in die Molda gegangen, in die Gesundbrunn, diese Riesenmall. Ich bin ewig lang nicht mehr da gewesen, aber ich musste dahin, weil die das, was ich kaufen wollte, nur da hatten. Ich fahre also hin, habe ein Auto geparkt. Und dann gehe ich da rein. Da war der Laden rammelvoll. Ich habe gedacht, haben wir Weihnachten? Will jeder noch ein Geschenk holen? Ich gehe und dann sehe ich lauter bärtige Männer. Und vor der Mall ein Riesenstand, Mohammed. Ich dachte, ich sehe nur Salafisten. Ich dachte, wo sind wir denn hier? Bin ich im Orient? Bin ich alleine übrig geblieben als Deutscher in dieser Mall? Und die Herde war noch, ich gehe nachher zum Auto und dann hat mich jemand zugeparkt, so in der zweiten Spur, was ich ganz besonders mag. Und dann gucke ich und der hat ein Riesenkreuz am Spiegel hängen. Ich dachte, jetzt bin ich rund. Ich habe mehrfach gehupt, aber der Typ ist nicht gekommen. Und nachher, nachdem ich mit viel Mühe eine Viertelstunde lang versucht habe, über den Bürgersteig und so weiter da rauszukommen, da kommt er mit so einem Fresspaket noch raus. Ich dachte, ich hätte dir einen Nagel unter die lassen wir jetzt. Meine Sachen. Aber ich habe gesehen, ich sitze auf meinem Fernsehsessel und ich schaue mir die Welt an und danach, was ist sie schlimm? Anstatt dass ich mich aufmache, mal in so eine Mall gehe, ich muss ja nicht shoppen, ich muss ja nicht zum entsprechenden Fressbude noch hingehen, aber nur so kann mein Herz berührt werden. Mein Herz ist ganz neu berührt aus dieser Zeit. Ich habe jetzt dieses Lustige erzählt, um mich zu ärgern. Ja. Aber ich bin wieder hergekommen und ich habe gesagt, ich muss ganz neu für die Leute beten. Sie wissen ja nicht mehr, was rechts und links ist. Aber nur vom Fernsehsessel aus bewege ich das nicht. Herr, wohin soll ich gehen? Du hast doch Worte des lebendigen Lebens. Ich glaube manchmal, wir müssen aufstehen und gehen. Als wir die Kirche hier in den ersten 2-3 Monaten in Besitz genommen haben, da haben wir in der Dienstag-Gebetsrunde das so gemacht, wir haben nicht unten gesessen, sondern ich habe die Leutchen 2 und 2 eingeteilt, dass sie durch sämtliche Straßen in der Umgebung gegangen sind und mussten gucken und beten. Dieser Gedanke kam mir auch während unserer Gebetswoche und wenn das Wetter nicht so schlecht gewesen wäre und nicht so einige von uns wirklich schlecht zu Fuß gewesen wären, die mitgebetet haben, dann hätte ich gesagt, jetzt müssen wir einfach mal rumgehen und müssen beten. Aber was wäre, wenn wir jetzt eine Woche hätten, mal nur mal so ganz vorsichtig, und du würdest deinen Fernsehsessel mal verlassen und würdest mal sagen, ich gehe in die Gesundbrunn Mall. Ich fahre da mal hin. Untertags oder wann auch immer, nicht um irgendwas zu kaufen, sondern du gehst einfach nur mal durch zum Beten. Herr, wohin sollen wir gehen? Das wird nicht für jeden passen, aber der eine oder andere sagt, ich mache mich mal auf und ich gehe mal betend da durch. Um einfach noch mal zu sehen, weswegen Jesus gekommen ist, wo er sein Herz für gegeben hat. Herr, wohin sollen wir gehen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und ich bin über diese Überlegung noch auf eine ganz andere Idee gekommen. Mein Beichtstuhl. Ich habe so gedacht, man müsste so einen Beichtstuhl nehmen, müsste den in diese Mall hineintragen, neben den Infostand stellen. Also gestern war so eine Screen, da waren die alle mit verkleidet wie Star Wars. Riesen Menschen und ganze Trauben, da wurden die Kinder hochgehalten, dann wurde mit Handys so geknipst und so weiter. Und ich habe gedacht, da würde ich gerne mal so einen Beichtstuhl daneben stellen und dann würde ich sagen, eine Viertelstunde Beichtstuhl kostet 15 Euro. Hier können Sie Ihre Sünden loswerden. Und als ich den Gedanken mal weiter formuliert habe, dachte ich, eigentlich eine geniale Idee, weil dann stelle ich mir so eine Jugendgruppe da vorbei, die gerade die Nacht richtig Halligalli gemacht haben und da schubst einer den anderen an. Na, hast du Mut? Gehst du rein? und sagen, ja komm, wir verscheißen den Pastor, der da hinter dem Gitter sitzt. Und dann gehen die dann da rein. Brauchen wir den Beichtstuhl? Was wäre, wenn ich den hier aufstellen würde? Wer würde reingehen? Wer würde was machen? Und dann dachte ich, nee, Beichtstuhl ist ja eigentlich komisch. Büßerbank ist auch schlecht. Wir müssen das noch anders lösen. Du hast Kraft genug. Komm mal kurz mit mir mit. Wir werden jetzt mal die Kirche in einen weißen Beichtstuhl übernehmen. Da packst du an. Aus dem Rücken raus, ja, da war, kennst du ja, warte mal, die Heilige Schrift nehmen wir mit. Ach, die sonst rutscht. So. Danke, kannst dich wieder setzen. So. Und damit die Knie nicht so wehtun, rollen wir die Sache noch aus. So. Dann würde ich jetzt sagen, so 15 Euro und ihr dürft kommen. Jeder eine Viertelstunde. Wenn dir nichts einfällt, ich rede mit dir mal 2 Minuten und dann wirst du einige Gedanken wissen. Dann sage ich dir so ein paar. So, das war so meine Idee und ich sage, jetzt werde ich die Gemeinde mal richtig stramm zusammenfalten und dann werde ich sagen, also nichts in die Mall, wo ich den Beichtstuhl aufstelle, es wäre schon gut, wenn das hier in der Kirche passiert. Und während ich so über diese Sache nachdenke, dachte ich, es ist ja eigentlich kein Beichtstuhl, der Bußstuhl, sondern es ist ja ein Gnadenstuhl, wo man entlastet wird. Ich habe mit Buße oder mit so einer Bußbank, wie sie ja bei der Heilsarmee Standard ist, habe ich immer die Sache, oh, das ist was ganz Schlimmes. Nein, das ist was ganz Geniales. Hier kannst du entlastet werden. Du kniest nieder und sagst, Herr Jesus, ey, ich habe mal wieder versagt. Es hat mich so geärgert, dass ich dem Mann da bei der Mall am liebsten einen Nagel unter den Reifen gelegt hätte. Das waren meine Gedanken. Und der Jesus sagt, ja, das hat dich belastet. Und du hast nachher richtig einen Kampfgeist entwickelt gegen diesen Mann, der auch noch ein Kreuz unter deinem Spiegel hängen hat. Aber wie schön ist das, wenn Jesus doch die Lasten wegnimmt. Das ist kein Beichtstuhl. Das hat was wie mit Stuhlgang bei Verstopfung zu tun in meinem Kopf. Aber es ist ein Gnadenstuhl, wo ich kommen darf. Wo ich kommen darf und wo ich nicht für bezahlen muss, sondern das hat der Herr Jesus schon gemacht. Und die Frage ist, warum sind wir in unseren Gemeinden an diesem Punkt so komisch? Wenn jetzt wirklich nachher, wenn ich sagen würde, komm, du kannst nach vorne kommen, kannst dich hier hinknien und kannst nochmal Buße tun, dann gucken wir und sagen, naja gut, vielleicht hat er den falschen Film geguckt. Hey, der da vorne ist, der wird entlastet. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mit 20 Jahren von zu Hause weg nach Duisburg zum Studium gegangen bin. Und da gab es eine Zeltevangelisation. Dann bin ich immer wieder zur Zeltevangelisation gegangen. Ich meine, ich hatte mein Leben schon mal Jesus gegeben, aber ihr wisst ja, wie das ist. Du bist unterwegs und dann machst du als junger Mensch doch eine Menge krumme Gedanken. Haben mich meine Freunde aus dem Siegerland besucht und die wollten natürlich sehen, wie ist das in der Vulkanstraße in Duisburg? Gibt es da ein Bordell? Da wollen wir mal gucken. Gab es so einen Innenhof, wo die Damen sich alle angeboten hatten. Und natürlich macht man einen auf cool, man geht da rein. Und der Erste, der angesprochen wurde, Junge, willst du nicht mit? Das war eine Frau, die spricht mich an. Ne? Ich habe so einen Kopf gekriegt, war mir peinlich ohne Ende. Meine Kumpels fanden das alle cool und sahen, ey Mann, warum bist du nicht gegangen oder so. Aber ich dachte, kann ich nicht machen. Aber was dann in meinen Gedanken passierte, das ist eine ganz andere Ebene. Und jetzt sitzt du abends in der Zeltevangelisation und es wird nicht das Sündenregister vorgelesen, sondern von der Güte Jesu gesprochen. Permanent, du darfst kommen. Und dann wurde gesagt, komm nach vorne, du darfst dein Leben Jesu geben. Und ich sage, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich meine, in Duisburg kann nämlich ja keiner. Und dann am letzten Abend habe ich gesagt, so Schluss aus, mich kennt hier sowieso keiner, ich gehe nach vorne. Dann bin ich nach vorne gegangen. Ich hatte mein Leben Jesus schon gegeben, aber mein Leben war auf krumme Wege gegangen. Wie man so ist, keiner von uns, der hier ist, hat sein Leben komplett im Griff. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Ich habe umgeguckt, wer guckt denn jetzt? Aber ich war einer von etlichen. Und dann habe ich mich vorne hingekniet und habe nochmal gesagt, Jesus, mein ganzes Leben, Herr, wohin soll ich gehen? Diese Frage habe ich gestellt, ich bin aufgestanden, ich habe eine Konsequenz gesagt und bin gegangen. Und ich weiß jetzt noch, wie ich mit meinem Moped die Autobahn nach Hause gefahren bin, Stadtring, durfte mit einem kleinen Nummernschild mit dem Moped runterfahren. Ich habe mich gefühlt wie Easy Rider. Ich habe mich gefühlt, ich war entlastet ohne Ende. Ich war nicht auf die Bußbank gekommen, sondern ich war zum Gnadenstuhl gekommen. Ich bin entlastet worden. Herr, wohin soll ich gehen? Natürlich zum Gnadenstuhl. Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich denke, ohne dass wir aufstehen und gehen, sehen wir uns den Stuhl an. Wir sagen, ah, katholisch. Ich habe noch einen ganz wichtigen. Das ist der Therapiestuhl. Ich freue mich heute schon auf die therapeutische Ruhelage nach dem Gottesdienst zu Hause. Ja, manchmal kommen wir in die Gemeinde, um eine Massage zu bekommen. Heiliger Geist, oh, das tut gut. Das tut gut. In den Lobpreis zu kommen, oh, das tut gut. Ein auferbauendes Wort zu hören, oh, das tut gut. Aber um in diese Ecke zu kommen, muss man auch aufstehen und muss sich auf den Therapiestuhl setzen wollen. Muss ich aufstehen und sagen, ich will in die Gemeinschaft. Ich will diesen Segen haben. Ich möchte die Berührung vom Heiligen Geist haben. Und dann setze ich mich vielleicht hin und dann kommt der Heilige Geist und sagt, oh, du musst gesund werden. Über den Gnadenstuhl kommst du zur Massage. Das ist was Wunderbares. Wohin sollen wir gehen? Diese Frage von den 12, die übrig geblieben sind, die sagt der Herr Jesus, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Lebendige bist. Eine Frage an Paul gerichtet, nicht an euch. Nur vielleicht kannst du die auch persönlich nehmen. Aber ich frage mich manchmal, warum komme ich nicht so zu dem Gnadenstuhl wesentlich häufiger? Warum bin ich so oft dabei und sage, ach ja, Jesus, du weißt, mal wieder versagt. Wenn er dann fragt, wobei? Ja, du weißt doch. Dass ich wirklich die Dinge vor Gott ausschütte und sage, so ist es, Herr Jesus. Und dass ich dann merke, wie er kommt, mir gut tut, mich hochhebt, wie er das Wunder in mir tut, dass ich heil werden kann. Ich habe mich manchmal gefragt, warum hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen? Die ganze Natur spricht doch von seiner Herrlichkeit. Warum braucht er dann auch die Gemeinde? So als i-Tüpfelchen noch. Ehrlich, wenn ich die Gemeinden in Deutschland ansehe, da weiß ich gar nicht, ob ein Krokus nicht schöner ist als die Gemeinde, die ich in Deutschland sehe. Also bildlich gesprochen. Ich glaube, die Gemeinde ist von Gott ins Leben gerufen worden, dass wir gesund werden können. Dass wir hören, wie freundlich er ist. Dass wir zum Gnadenstuhl kommen können. Dass wir aufstehen, dass wir ganz neu fragen, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des lebendigen Lebens. Du bist der Christus. Mit dir möchten wir unterwegs sein. Und dass alle Versager, alle, die es nicht geschafft haben, Alle, die noch an irgendwelchen Persönlichkeitsmacken aufgrund ihrer Erziehung, aufgrund des Lebenshorizontes unterwegs sind, dass sie heil und gesund werden an seiner Gegenwart. Dass er sagt, komm, steh auf, jetzt geht's auf den Therapiestuhl. Ich komme und sag, oh, das tut gut, mach weiter. Das tut gut. Dass er kommt und sagt, jetzt müssen wir die Füße waschen, weil deine Fußnägel alle von falschen Wegen eingewachsen sind. Jetzt müssen wir dies oder jenes tun, dass du gesund wirst. Das ist Gemeinde. Zwölf von 5.000. Die kommen zu Jesus und sagen, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Zu diesem Gott, der so ist, möchte ich uns einladen. Ich habe gedacht, wir haben die ganze Woche Fürbitte getan. Wir haben uns gegenseitig gesegnet. Wir haben alles Mögliche an Dingen vor Gott ausgetauscht. Wir haben auch wirklich für viele Dinge gesagt, bitte vergib, Herr Jesus. Aber ich glaube, eins wird uns nicht erspart bleiben. Wir müssen bestimmte Stühle verlassen. Wir müssen aufstehen. Steh auf, Gemeinde Jesu. So gibt es ein Lied. Und es fängt damit an, dass wir zum Gnadenstuhl kommen müssen. Nicht zum Beichtstuhl, zum Gnadenstuhl. Beim Gnadenstuhl, da beichte ich, ihr Lieben. Da packe ich aus. Und ich würde ganz gerne mit uns eine Zeit noch nehmen, wo wir vor Gott knien, sitzen, stehen, wie auch immer, oder auch vielleicht nach vorne kommen. Und sagen, Herr Jesus, ich möchte ganz neu aufstehen. Ganz neu aufstehen gegen meine Charaktermacken, an die ich mich gewöhnt habe, die ich nicht mehr will. Ich möchte ganz neu aufstehen, nicht immer nur auf das Meine zu sehen, sondern auf das, was dich bewegt. Ich möchte wieder auf dein Navi hören, dass ich die rechten Wege gehe. Ich möchte uns ermutigen, bestimmte Schritte zu tun. Wenn du da bleiben willst, an deinem Platz und möchtest knien, ich kann dir helfen, dass es leichter fällt. Ich könnte sagen, komm her, nimm ein Kissen, kannst du knien. Kannst knien. Es ist was da. Du darfst dich beugen vor dem Herrn Jesus. Kannst du machen. Doof ist, wenn du einfach sitzen bleibst. Oh, schon dich treffe ich. Jetzt weiß ich, ich muss vorne einmal hingehen zum Gnadenstuhl. Hier kommen auch. Jeder darf kommen und darf nehmen. Lass uns ein paar Minuten einfach Revue passieren lassen und auf das antworten. 5.000 sind zurückgeblieben und 12 sind da geblieben. Herr Jesus fragt, wollt ihr mich auch noch verlassen? Und Petrus sagt, nein. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich brauche ihn. Ich muss meinen Stuhl verlassen und muss die Wege gehen, die er hat. Lass uns beten.